heutigen Praxisfolge geht es um Jack Wolfskin. Wir sprechen darüber, wie sich diese Traditionsmarke im Outdoor-Bereich seit Jahrzehnten immer weiterentwickelt hat, welche Rolle dabei ihr Kundenverständnis und die eigenen Läden spielen und warum Customer Centricity fester Bestandteil der Unternehmens-DNA ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du wieder bei einer neuen Praxisfolge von CX Talks dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Pauk & Partners, der renommierten Boutique-Beratung für messbare Erfolge im Kundenservice. Pauk & Partners steht für erstklassige, unabhängige Beratung ohne Interessenskonflikte und Abhängigkeiten von Technologieanbietern. Ihr Ansatz? Klar, pragmatisch, ergebnisorientiert. Mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität und modernsten Methoden schöpfen die Experten aus einem reichen Erfahrungsschatz. Ob in Drucksituationen oder bei der strategischen Weiterentwicklung, ihren exzellenten Ruf haben sich Pauk & Partners durch ihre besondere Lösungskompetenz erarbeitet. Pragmatisch, schnell umsetzbar und mit dem klaren Ziel, ihren Kunden nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Pauk & Partners unterstützt dabei, den Customer Service vom Cost zum erfolgreichen Profit Center zu entwickeln, mit allen strategischen Vorteilen auf Grundlage von besserer Customer Experience und höherer Mitarbeiterzufriedenheit. Entdecke, wie Pauk & Partners auch dich nach vorne bringt. Mehr Informationen findest du dazu unter www.paukandpartners.de. Jack Wolfskin ist so eine Marke, die mich persönlich seit meiner Jugend begleitet hat. Sie war immer irgendwie da und ich hatte das Gefühl, nachdem ich viele Jahre eine Jacke von Jack Wolfskin besaß, dass deren Outdoor-Kleidung unverwüstlich ist. Und dann war ich rausgewachsen. Ich bin nun kein ausgewiesener Bergfex und meine Ärztin mahnt mich regelmäßig, mich mehr in der Natur zu bewegen. Ich habe mich also etwas aus dem Zielsegment verabschiedet. Das ändert aber nichts an meiner Bewunderung für das Markenmanagement. Denn es gibt nur wenige Marken, die sich seit mehr als 40 Jahren höchst präsent halten können. In manchen Zielgruppen hat Jack Wolfskin fast schon den Status einer Gattungsmarke wie Tesa für Klebeband oder Tempo für Papiertaschentücher. Ich fragte mich nun, was muss man eigentlich dafür tun? Welche Rolle spielen moderne Instrumente des Customer Experience Managements für den nachhaltigen Erfolg von Jack Wolfskin? Dank meiner Freunde des CX-Beratungshauses Vision 11 kam ich mit Lars Lengler Greif in Kontakt. Er ist Director Consumer Centricity bei Jack Wolfskin und damit verantwortlich für die meisten der Fragen, die ich an ihn hatte. Und deshalb war es auch ein richtig gutes und aufschlussreiches Gespräch, wie ich finde. Hallo Lars, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Lieber Lars, ich freue mich sehr, mit dir zum einen einen ganz erfahrenen Fachmann zu haben und zum anderen auch jemanden, der eine sehr weitreichende Customer Experience Management Rolle bei Jack Wolfskin ausübst. Vielleicht deshalb kurz mal zu dir selbst. Mit welchem Hintergrund bist du denn Director Consumer Centricity geworden und damit auch zu Jack Wolfskin gekommen?
Also ich bin seit insgesamt 5,5 Jahren bei Jack Wolfskin jetzt, habe einen Hintergrund im Bereich Marktforschung, Consumer Insights, einmal über das Studium. Ich habe E-Commerce und Marketing und Finance studiert in Frankfurt und dann nach dem Studium erstmal in der Automobilmarktforschung einen Einstieg gehabt und habe dann 11,5 Jahre bei IKEA in Deutschland und in Schweden in verschiedenen Rollen gearbeitet. Einmal in den Bereichen Market Intelligence, Strategy und Planning, Marktforschung, Consumer Insights, aber auch Local Marketing, das heißt für die IKEA Stores dort das Marketing mit zentralseitig betreut und in internationalen Kontexten dann bei IKEA in Malmö in Schweden im Bereich CRM, Customer Data Strategy, Customer Analytics Strategy und aber auch das große Multi-Channel Transformation Programm von IKEA mit Market Intelligence begleitet und unterfüttert. Habe dann eine kleine Schleife gedreht über eines der ältesten Loyalty-Programme in Deutschland bei den Adler Modemärkten und bin darüber dann bei Jack Wolfskin gelandet, um dort das Loyalty-Programm aufzubauen. Habe dann dort auch festgestellt, der Bereich Marktforschung und Consumer Insights. Das ergänzt sich sehr schön und habe dann dort auch einen Brand Tracker und ja, einfach Brand Positioning Analysen mit aufgebaut und gestaltet, um, ja, sagen wir mal, ein solides Wissensfundament zu schaffen, um die Marke Jack Wolfskin einmal intern besser zu verstehen, aber natürlich dann auch, um die Konsumentinnen und Konsumenten dann mit dem, was wir anbieten, besser, ja, versorgen zu können. Weil nur wenn wir den Kunden und die Kundin verstehen, können wir natürlich auch die Produkte und die Angebote zusammenstellen, die für die Kunden und Kundinnen attraktiv sind.
Da sind wir schon gleich beim Thema. Was ist denn nämlich das Unternehmen Jack Wolfskin? Weil man kennt vielleicht die Marke, ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das Unternehmen Jack Wolfskin kennzeichnet. Kannst du da vielleicht ein bisschen die Rahmendaten geben?
Jack Wolfskin ist seit 1981 am Start, gegründet von Ulrich Dausin. Die Legende will es am Lagerfeuer. In Kanada ist der Name entstanden aus der Ansicht einer Bärenspur und Wolfsgeheul im Hintergrund, deshalb Jack Wolfskin. Von Anfang an im Bereich Outdoor, ganz am Anfang häufig auch im Kontext Travel, Backpacking, ja, da die Heritage auch mit Protagonisten wie Arvid Fuchs, der ausgestattet worden ist. Heute arbeiten wir zum Beispiel mit Reinhold Messner zusammen. Aber Jack Wolfskin ist vom Hintergrund her für den europäischen oder insbesondere den deutschsprachigen Markt fast so wie ein Synonym für Outdoor. Also wenn wir unsere spontane Markenbekanntheit abfragen, haben wir immer einen sehr großen Anteil an Menschen, gerade in den deutschsprachigen Ländern, die Jack Wolfskin instantan im Kopf haben, wenn es um Outdoor geht. Und meine Aufgabe ist es dann, die Kollegen natürlich mit dem Wissen zu versorgen, ja, was treibt die Leute denn tatsächlich dann an, Outdoor-Produkt in welchen Verwendungsverfassungen denn auch zu nutzen, um dort dann auch die Produktentwicklung, die Kommunikationsentwicklung und letzten Endes das Meeting with the Customer entsprechend gestalten zu können.
Und wie viele Mitarbeiter hat Jack Wolfskin, wie viel so in etwa?
Global haben wir etwa 1500 Mitarbeiter, sind aktiv hauptsächlich in den Dachmärkten und in China und sind dort auch mit einem ordentlichen Retail-Footprint unterwegs. Also insgesamt haben wir so um die 600, 620 Stores und 3000 Verkaufsstellen weltweit. Und jetzt noch ein bisschen, wo Jack Wolfskin herkommt. Eine der Mantren von Beginn an war, die Wildnis für jedermann verfügbar zu machen. Make the wild available for all. Und das ist eigentlich so das, was uns tagtäglich antreibt. Und ja, einmal von der Produktentwicklung her, aber auch, wenn wir den Menschen da draußen in den Läden und über unseren Online-Shop begegnen.
Es gibt ja nicht so viele Marken, die sowohl eigene Läden als auch praktisch Verkaufsstellen über Franchise-Nehmer oder eben ganz normal über den normalen Handel betreiben. Warum habt ihr euch entschieden oder dass ihr sagt, wir wollen auf jeden Fall auch einen direkten Verkauf haben? Ist das euer Footprint into the Wildness?
Er wird's immer mehr. Jack Wolfskin kommt ganz stark aus dem Franchise-Business. Auch der erste Store, der 1993 in Heidelberg aufgemacht hat, war ein Franchise-Store, sogar heute noch. Und wenn wir uns das so anschauen, heute ist es so, dass wir ja so zwei Drittel, ein Drittel immer noch mit Wholesale unterwegs sind. Das wird mit Sicherheit auch ganz starke Säule weiterhin bleiben, denn gerade im Outdoor-Bereich sind ja als erster Touchpoint häufig einmal die Suche im Internet, also die üblichen Verdächtigen, Google, Amazon. Aber auch, wenn ich jetzt in unsere spontane Reaktion der Menschen in der letzten Umfrage reinschaue, ist Jack Wolfskin dort auch genannt als einmal, ich gehe in den Laden oder auch direkt auf die Website. Aber auch die großen Multibrand-Händler spielen im Outdoor-Bereich eine große Rolle. Und wenn man dann, ich sage immer, Physical Availability und Mental Availability, wenn die zusammenkommen, dann ist es ein Match. Und die Mental Availability ist bei Jack Wolfskin zumindest im deutschsprachigen Markt sehr hoch, weil wir fast wie ein Synonym für Outdoor für viele Menschen sind. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch sichtbar und verfügbar sein. Und da ist natürlich dieser Mix aus D2C und Wholesale ganz wichtig und essentiell für uns, um den die Kundinnen und den Kunden auch zu erreichen.
Dann sind wir schon beim nächsten Stichwort Kundinnen und Kunden. Wie würdest du denn eure Zielgruppe heute beschreiben? Eure Marke gibt es relativ lange, ihr seid das Synonym. Aber wahrscheinlich habt ihr trotzdem bestimmte Personengruppen, die ihr eher erreicht als andere. Was ist so die typische Jack Wolfskin-Zielgruppe?
Wenn man es mal ganz einfach runterbricht, Menschen, die gerne draußen sind. Outdoor-Sportler, klar, da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, die bei uns ihre Produkte finden. Aber in der großen Menge der Konsumenten sind wir eben eine Marke, die schon eben über 40 Jahre inzwischen am Start ist. Dort auch, ja, wenn wir in unsere Kundendatenbank, in unser Loyalty-Programm reingucken, sind das wirklich die Menschen, die gerne aktiv draußen sind. Also junge Menschen jeden Alters, wenn man vom Mindset, vom Kopf her guckt, weil alle, die wir erreichen, haben so ein bisschen so die Wildnis im Herzen. Und das ist eigentlich unsere Core-Target-Group sozusagen, the Wild Ones, diejenigen, die carefree, confident und curious sind, neugierig, also diejenigen, die mit einem wachen Auge durch die Welt und in die Natur gehen und auch einen echten Bezug zur Natur haben. Das kriegen wir auch regelmäßig zurückgespielt. Ne? Unsere Produkte werden teilweise 20, 30, 40 Jahre in Ehren gehalten und auch weitergegeben innerhalb der Familie. Also ich habe in dem letzten Nordseeurlaub so viele junge Menschen gesehen, die offensichtlich Jack Wolfskin Jacken trugen, die vielleicht ihre Väter oder ihre Mütter schon getragen haben. Also wir sind auch eine Family Brand.
Spricht für eure Qualität, ist aber fürs Repurchase natürlich nicht so besonders ideal für eure Marke, wenn die so lange halten.
Ja, Sustainability ist ein wichtiges Thema für uns, einmal in der Lieferkette auch, ne, also wie wir auch mit den Vendern umgehen. Aber wenn wir auch in den Markt hineinfragen und was ist euch wichtig als Konsumentinnen und Konsumenten, dann ist das Thema Langlebigkeit immer ganz, ganz oben in der Liste. Das heißt, das ist auch ein Bedarf, den wir tatsächlich auch damit decken. Und das, sagen wir mal, der Outer Layer, das Hardshell, der darf gerne auch mal 10, 15 oder länger Jahre halten. Der Trick sozusagen ist dann natürlich den Repurchase so über den Base- und Midlayer dann so ein bisschen anzutriggern, Cross-Selling, Upselling, da auch sinnvoll die Daten, die wir haben, zu nutzen, um den Menschen, die wir erreichen können, auch das bestmögliche Angebot zu machen.
Du hast jetzt gesagt, ihr seid ganz besonders stark in China und in der Dachregion.
Genau.
Das sind jetzt ja zwei Länder, die kulturell sehr, sehr unterschiedlich sind. Unterscheidet sich eigentlich euer Markenbild dann auch zwischen diesen beiden Ländern wesentlich oder sind die Kernwerte eigentlich sogar dieselben?
Die Kernwerte sind prinzipiell dieselben. Wir haben, was gerade den mitteleuropäischen und den südostasiatischen Markt angeht, so eine leichte Nuance auch so im Outdoor-Verhalten und in der Verwendung von Outdoor-Produkten, dass es in China ein bisschen mehr so in diese Style- und Fashion-Richtung geht, dass da ein höherer Anspruch einfach ist an, auch so ein bisschen, wenn man sich da anschaut, welche Marken gefragt sind, das wechselt schneller. Während in Europa doch ein sehr festes Bild ist derjenigen Marken, die im Outdoor-Bereich in den jeweiligen Ländern in der Nachfrage weiter oben stehen. Und auch so in den Ansprüchen, ich will nicht nass werden, ich will nicht schwitzen, ich will nicht frieren. Das sind so die Kernanforderungen, die Kunden, gerade diejenigen, die einfach gern nach draußen gehen, an Outdoor-Produkte haben. Und natürlich wollen sie gut aussehen auch dabei, aber sagen wir mal so, dieser ein bisschen stylischere Faktor, der ist vielleicht in China noch ein bisschen prononcierter, als das in Zentraleuropa ist.
Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen genauer die Customer Journey anschauen und wie ihr die unterstützt, also die klassische Kundenreise. Und einer der wichtigsten Touchpoints, du hattest das auch schon gesagt, ist ja zum Beispiel eure Website. Und in Deutschland ist die Website ja auch gleichzeitig der offizielle Jack Wolfskin Online-Shop. Jetzt, wenn ich Kunde bin, kann ich so einen Online-Shop ja ganz unterschiedlich nutzen. Mhm. Ich kann den als Produktkatalog nutzen, ich kann wirklich als reinen Shop nutzen, ich kann auch als weiterführende Informationsquelle oder Connect zu dieser Marke auch nutzen. Was ist denn aus Sicht eurer Kunden so der wesentlichste Aspekt
der Website? Wofür nutzen die besonders?
Das ist ein sowohl als auch. Einmal in der Suchphase natürlich zu schauen, ist das Produkt, was ich jetzt in dem Moment brauche, verfügbar? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auch ein bisschen Inspiration zu bekommen, was gibt es sonst noch so? Welche Aktivitäten sind denn gerade so am Start und für was hat Jack Wolfskin da die Produkte? Und auch ein ganz wichtiger Interaktionspunkt für uns, zum Beispiel fürs Loyalty-Programm. Also auch das Kundenkonto, wo die Gutscheine und so weiter für die Kunden hinterlegt sind, findet auf unserer, digitalen Spielfeld statt. Ne? Und da habe ich sowohl die Online-Shop-Komponente, die Inspirationskomponente und die Kundeninteraktionskomponente dann vereint. Und das spielt so ein bisschen dann jeweils in den unterschiedlichen Stages der Consumer Journey eine Rolle. Also in der Suchphase ist es dann eher dann die Warenverfügbarkeit, also die Physical Availability wieder. In der Consideration-Phase ist es dann wirklich dann so die Auswahl vielleicht zwischen den Produkten und auch habe ich vielleicht hier dann noch einen Gutschein, den ich einsetzen kann, dann logge ich mich dann ein, um dann den Kauf dann auch online zu tätigen. Wobei die Outdoor-Kunden auch sehr gerne in ihrer Consumer Journey noch den physischen Store mit einbringen. Denn gerade bei Produkten, die man wie Wanderschuhe oder eine hochwertige Funktionsjacke anfassen, fühlen muss und vielleicht auch mal ausprobieren muss von der Passform, vom Komfort, von der Schwere oder Leichtigkeit des Materials, da ist der physische Store ein ganz wichtiger Touchpoint und auch insbesondere als die besten Markenbotschafter, die wir haben, die Mitarbeiter vor Ort, die dann auch aus ihrer Outdoor-Expertise dann nochmal den Kunden so eine Rückversicherung geben können, die richtige Wahl getroffen zu haben.
Wenn du sagst, so gerade in der frühen Phase oder auch in der Suchphase ist es also die Website und der Store. Es gibt ja viele Marken, die definieren sich fast nur über die klassischen Social, gerade die sehr junge, sehr früh Start-up-Marken definieren, kommen ja tendenziell eher über die Social Media, also Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ihr bespielt alle diese Kanäle auch.
Genau.
Für was ist welcher Kanal eigentlich gut aus Sicht der Kunden? Also für was nutze ich welchen Kanal, wenn ich jetzt mal absehe vom Webshop und vom eigentlichen Store?
Wir sehen das auch, dass das immer relevanter wird, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten, dieser Touchpoint Social Media. Da geht es wirklich bei Instagram zum Beispiel darum, sich ein Bild von der Marke zu machen. Deshalb ist da auch ganz wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten dann wiederum, die für den Outdoor-Bereich eine absolute Authentizität mitbringen. Ja, und auch von den Bildwelten und von den Themen, die dort bespielt werden. Also bei TikTok ist es dann vielleicht etwas spielerischer und jünger. Bei Instagram geht es dann wirklich darum, dieses Markenbild dann aufzumachen. Und bei YouTube, da haben wir dann auch ein bisschen längere Formate hin und wieder. So ein bisschen Marken-Infotainment, sage ich jetzt mal. Und behind the scenes da Einblicke zu bringen. Das ist in der Consumer Journey heute sehr relevant, als immer dieses Mental Availability hochhalten. Und dann kann ich es als Marke dann auch schaffen, zu gucken, dass wir die Leute auch dann über gezielte Ansprache dann vielleicht hier und da dann nochmal auf unsere eigenen, sagen wir mal, Sales Touchpoints dann bekommen, sodass sie sich A, ein Bild vom Sortiment machen können und B, dann auch nochmal ein Bild davon machen können, Jack Wolfskin ist genau das Richtige für meinen Bedarf.
Als Director Consumer Centricity und als gelernter Marktforscher weißt du natürlich, wie wichtig das ist, Kundenfeedback zu erheben und dann letztendlich auch Insights aus diesem Kundenfeedback zu generieren. Du hattest das am Anfang ja auch gesagt, dass du da ganz viel auch erstmal selber nochmal aufgebaut hast und zusammengeführt hast. Das interessiert mich jetzt natürlich persönlich auch sehr, was ihr da gemacht habt. Und du deutest das auch gleich am Anfang, hast du gesagt, wir haben so eine große Markenpositionierungsstudie. Ist das, wie oft führst du die durch? Wie groß ist die? Und für was nutzt du die jetzt konkret, um dich zu versichern, dass du auf dem richtigen Weg bist?
Genau, also wir haben einen großen Brand Health Check jedes Jahr, den wir in 10 Ländern durchführen. Da geht es wirklich darum, den Puls zu erfüllen. Also wo stehen wir als Marke in den jeweiligen Märkten, aber auch wo stehen die Märkte in Bezug auf das Thema Outdoors? Welches Relevant Set gibt es denn auch für verschiedene Outdoor-Kategorien? Und in welchen Kanälen sind die Menschen in den unterschiedlichen Märkten unterwegs? Da findet man doch hier und da mal ein paar Nuancen. Also in Österreich zum Beispiel ist der physische Retail noch mal essentiell wichtiger, als er schon im Dachmarkt insgesamt überhaupt ist. Es gibt Märkte, da gibt es dann bestimmte Player, die dort sehr präsent sind, sowohl im digitalen als auch im physischen Retail. Und dort, ja, wir schauen müssen, entweder bei einem Multibrand-Retailer, wie kommen wir auch mit denen in Kontakt, um über den Wholesale dort die Sichtbarkeit für die Marke zu schaffen, oder wo müssen wir uns differenziert positionieren, um gegenüber diesen Playern dann in den jeweiligen internationalen Märkten dann auch, ja, mit unserem Sortiment, mit unserer Value Proposition bestehen zu können.
Ist da auch sowas drin wie Usage und Attitude, also praktisch so diese klassische, wann nutze ich denn welche Produkte für welchen Zweck, oder ist das eine andere Art der Untersuchung, die er manchmal macht?
Genau, das ist eher eine Art, die wir qualitativ häufig beforschen, denn gerade im Outdoor-Bereich, in den Outdoor-Aktivitäten ist es mehr als nur der ich brauche ein Produkt Bedarf. Da ist natürlich dieses Grundbedürfnis nicht nass werden, nicht schwitzen, nicht frieren, aber es geht auch wirklich darum, dass das Outdoor-Erlebnis, und dort ist es ganz wichtig, nochmal näher an die Leute ranzukommen, dort auch qualitativ, psychologisch, morphologisch, ja, Verfassungen zu erspüren. Und ich sage immer, CRM ist the art of customer understanding. Und da geht es dann wirklich darum, ja, die Motive hinter den Bedürfnissen zu erfassen und dann darauf zu reagieren, indem man die richtige, ja, Tonalität, die richtige Bildwelt, die richtige, ja, Produktpalette findet, um auch diesen Motivationen hinter den Bedürfnissen dann Genüge zu tragen.
Was werden jetzt so ein Zustand oder so ein Motiv, damit man es noch ein bisschen greifbarer macht, wo du sagst, ja, das würde jetzt sehr gut sowas beschreiben, mit dem wir dann arbeiten.
Ein zentrales Motiv für den Outdoor-Bereich ist wirklich diese Freiheit zu erspüren in der Natur, im Gegensatz zum hektischen Alltag. Also das kriegen wir ganz intensiv, insbesondere zum Thema Wandern, zurückgespielt, dass, ich sage es immer, die Ruhe in der Bewegung finden. Das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig, gerade in unseren heutigen verwirrten Zeiten, sage ich, dass sie dort ihren Platz finden, wo sie im Prinzip letzten Endes den Kopf frei kriegen. Also die Menschen haben uns auch erzählt, dass sie dann wie so in so einen Flow dann mitunter kommen und quasi den Kopf nicht nur frei, sondern wirklich leer bekommen, um Kraft dann dafür zu tanken, was dann ja im Alltag dann wieder ansteht. Also das ist ein ganz wichtiges Motiv und ein ganz wichtiger Zug, den wir dort eben über unsere Produkte dann auch mit, ja, unterstützen können. Und da geht es dann wirklich darum, die Leute da auch ja, frei zu machen von dem, sich darüber große Gedanken machen zu müssen. Das heißt, auch Komfort und Freiheit in der Verwendung der Produkte ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist natürlich etwas bei dem ganzen Thema auch Schutz und Wetterschutz, den ein Outdoor-Produkt auch liefern muss. Das in Einklang zu bringen, das ist für unsere Produktentwickler eine tägliche Herausforderung.
Jetzt hat man gesehen, ihr habt sowas Strategisches wie ein Brand-Tracker oder ein Brand-Health-Check. Wir haben was, wo wir total in die Tiefe gehen, wie diese qualitativen Zustands- und Motivforschungen. Nutzt ihr auch transaktionales Kundenfeedback, zum Beispiel nach Kaufabschluss in einem Webshop oder nach einer Beschwerde? Und wie arbeitet ihr damit, wenn ihr das nutzt?
Da sind meine Kollegen vom Online-Shop-Team, da gibt es dann nach dem Kauf die Möglichkeit, da entscheiden sich die Kunden aber aktiv selber für, ob sie ein Feedback geben möchten, ein Feedback zu geben. Wir haben Ratings und Reviews auf der Website. Das heißt, wir sammeln dort die Informationen dann ein, wie Produkte wahrgenommen werden. Und was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und gerade in der heutigen Zeit, wo wir natürlich auch schauen müssen, wie wir mit den Retouren Quoten umgehen, dass die möglichst gering sind. Da sammeln wir ganz viel Feedback ein, um das dann wiederum so umzusetzen, dass wir auf der Website die richtigen Features und Informationen anbieten, die den Kunden die direkt beste Wahl ermöglichen, dass wir möglichst dort ja die Retourenquote dann auch möglichst gering kriegen. Das geht von einem Finder für bestimmte Produktgruppen über Größentools bis hin dann wirklich zu gezielten Produktinformationen, Feld aus, wie und so weiter. Also das ist wirklich ein Datenwissen, das wir dort dann auch im Operativen dann direkt umsetzen.
Du hattest mir auch erzählt, dass du gekommen bist, um ein Loyalty-Programm nochmal genauer oder nochmal besser aufzubauen als das, was du vorgefunden hattest. Loyalty-Programm führt automatisch dazu, dass du dir eigentlich eine Community an Kunden aufbaust, zumindest die, die im Loyalty-Programm drin sind. Wenn du heute auf die Jack Wolfskin Community schaust, ist das überwiegend ein Loyalty-System oder nutzt du das auch als Insights-Instrument?
Wir nutzen es absolut als Insights-Instrument und wir haben das große Glück, dass unsere Loyalty-Members sehr, sehr vocal sind. Also die teilen sich auch gerne mit. Wir machen regelmäßig so Pulse-Checks oder auch Themenumfragen innerhalb der Community, mindestens alle Vierteljahr, dass wir dort auch nochmal aus erster Hand, aus Verwenderhand das ja, Wissen und auch Feedback bekommen, das uns dann weiterhilft, strategische Planung, Programmweiterentwicklung, Benefits und Rewards Management dann dementsprechend gestalten zu können. Also das ist ein ganz wichtiges Asset und wie gesagt, unsere gerade langjährige Kundinnen und Kunden, die sind auch richtige Markenexperten und Produktexperten. Also die merken dann schon, wenn es dann eine Evolution in einem Produkt gibt, ja, was vielleicht ein bisschen anders ist. Und die geben dann auch gern Feedback, wie sie das finden oder ja, was sie vielleicht auch ja, sich wünschen würden von der Marke Jack Wolfskin im Sinne von, ja, dieses und jenes Feature, das könnte noch vielleicht hier und da ein bisschen angepasst werden.
Nutzt ihr dann diese Mitglieder, wenn das Produkt bereits im Markt eingeführt ist oder nutzt ihr die schon ganz konkret bei der Produktentwicklung oder wie könnte das was machen?
Wir nutzen auch Kundenfeedback während der Produktentwicklung. Das heißt, im Automobilbereich würde man vielleicht sagen, so klinikmäßig haben wir dann Members, die ein bestimmtes Produkt schon mal gekauft haben, eingeladen zu uns ins Headquarter, haben den Prototypen gezeigt, mit denen gesprochen, einmal darüber, ja, was sie jetzt an dem Prototyp gut oder nicht so gut finden und welchen Hinweis sie den Produktentwicklern noch geben können, haben die Chance dann aber auch genutzt, da Store Manager noch mit zu involvieren, zu gucken, wie läuft denn der Kaufprozess denn letzten Endes und der Entscheidungsprozess ab oder worauf muss dann auch ein Store-Team achten, wenn sie dann eine bestimmte Produktkategorie verkaufen möchte. Was kann den Kundinnen und Kunden dann nochmal an die Hand gegeben werden als letztes Entscheidungskriterium oder als Rückversicherung? Deshalb ist dann auch wirklich dieser direkte Kundenkontakt und dieses Gespräch mit den Kunden sehr, sehr wichtig. Ich habe immer die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen über das leidige Thema Repräsentativität. Und es ist so viel wertvoller, mit 5 oder 6 Kundinnen und Kunden gesprochen zu haben, die das Produkt wirklich in der Hand hatten, als eine Umfrage unter 5000 zu machen, die dann von 1 bis 5 Skalen angekreuzt haben. Also das ist wirklich so dieses ja, Gespür für die Kundinnen und den Kunden zu kriegen. Das ist uns ganz wichtig und deshalb ja, ist für uns auch das Thema Customer Engagement, Customer Involvement ein ganz wichtiges.
Macht ihr das für alle eure neuen Produkte oder nur für ausgewählte Kategorien oder wenn es mal wirklich was komplett Neues ist?
Ich würde es gern häufiger machen. Es scheitert dann leider manchmal dann auch einfach an der Manpower, die man einsetzen kann im Tagesgeschäft und auch ja daran, dass wir gerade im Produktbereich natürlich sehr, sehr lange Vorlaufzyklen haben und das ist wirklich bei Evolutionen von Topsellern, da gehen wir dann schon eher mal den Weg zu sagen, okay, das ist ganz wichtig, weil wenn wir dort das Business irgendwie riskieren, ist es ein großer Batzen unseres Geschäfts, dort dann die Konsumentinnen und Konsumenten frühzeitig auch mit einbinden und Feedback einholen, ist super wertvoll und deshalb geht man da den auch Zeit und Material invest.
Nutzt du für die Community und fürs Community Management eine spezielle Community, eine technische Community-Plattform oder läuft das über euer CRM?
CRM ist bei uns momentan ein großes Wort. Also wir haben aktuell eine Kundendatenbank, über die wir das Bonusschema, nenne ich es jetzt einfach mal, gestalten, sind aber gerade in den Entwicklung da eine etwas sophisticatedere technische Lösung zu etablieren, die uns die Möglichkeit gibt, da deutlich ja, gezielter, personalisierter und ja, intensiver dann auch im Community oder im erstmal Membership Management. On top kommt dann auch nochmal das Community Management. Da geht es dann wirklich darum, auch die Members dann auch mehr und weiter dann auch nochmal zu integrieren, zu aktivieren, den Store als Brand Experience Center wirklich dann auch zu nutzen über Events und Aktivitäten gemeinsam mit den Kollegen von Produktmarketing und Partnerships dort, ja wirklich eine intensive 1:1 Kundenbeziehung aufzubauen.
Viele deiner Kollegen in den Unternehmen müssen irgendwie immer nachweisen, was denn eigentlich der ROI von entweder bestimmten Studientypen oder eben von sowas wie einer Community ist. Musst du das auch? Und wenn ja, wie tust du das?
Aktuell sind es eben die klassischen KPIs. Also wir haben auch intensive zum Beispiel Newsletter-Kommunikation, das sind die Klick- und Engagement-Raten. Da Members viel reagibler sind als die durchschnittlichen Kunden, die eben nicht im Membership-Programm drin sind, ist es momentan ein relativ leichtes zu nachzuweisen. Das lohnt sich auch, sagen wir mal, was den Anteil am D2C angeht, den unsere Member darstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt gerade, wo wir eine etwas, ja, gezieltere, technischere Lösung auch einführen, wird es da natürlich wichtig sein, auch nachzuweisen, dass ein Mehr an Personalisierung, also ich bin da fest von überzeugt, aber dass ein Mehr an Personalisierung einen Uplift schafft, dass ein Mehr an Interaktion auch einen Uplift in Kundenbindung und Interaktion, Engagement, Repurchase, also das sind so die Kernfaktoren, die wir uns dann anschauen, wenn es darum geht, den, sagen wir mal, kommerziellen Wert des Loyalty-Programms dann fürs Unternehmen erfassbar zu machen mit den KPIs, die wir ja auch sammeln können. Weil das ist ja häufig dann auch in Unternehmen nicht einfach. Ich habe es in allen Unternehmen bis jetzt mitgekriegt, in denen ich war, dass sehr viel Daten da sind, die erst nochmal in Informationen und Wissen zu übersetzen und dann auch noch Insights daraus zu generieren, nicht trivial
ist. Ja, das ist eine der schwierigsten Herausforderungen für jeden, der im Bereich Insights tätig ist, würde ich sagen. Abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage. Ihr seid eine Marke, die gibt's lange. Ihr seid eine Marke, die ist sehr, sehr stark, was ja auch eine gewisse Gefahr in sich birgt. Wenn man so stark verankert ist, dass die Menschen praktisch ganze Kategorien mit dieser Marke verankern. Was ist aus deiner Sicht entscheidend, um gerade diese Art von Marke langfristig sicher in den Märkten führen zu können im Umgang mit den Kunden? Auf was sollte man da unbedingt achten?
Wichtig ist es, sich weiterzuentwickeln, ohne sich selber zu verlieren als Marke. Also wirklich diesen Markenkern zu erhalten. Und ein wichtiger Aspekt dabei, gerade wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, ist Ehrlichkeit und Transparenz. Das mag ganz simpel klingen, ist aber super wichtig, wenn es insbesondere darum geht, Menschen schauen intensiver darauf, wie agiert ein Unternehmen, eine Marke, ein Konzern in Bezug auf ja, das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Dort wirklich mit Ehrlichkeit und Transparenz zu arbeiten und, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wirklich dieses Thema zu begreifen, ne, CRM als the Art of Customer Understanding, ne, also zuhören, Bedürfnisse erfassen. Wir können viel heute machen mit Daten, wir können KI einsetzen. Da kann man sehr schnell die Daten analysieren, prozessieren, Hinweise auf das Next Best Offer finden. Kurzfristig mit Sicherheit kommerziell das auch gewinnbringend nutzen. Insgesamt muss man aber wirklich reinschauen, die tatsächlichen Motivationen, die zu erfassen, das immer wieder dann auch abzugleichen mit dem, wo stehen wir als Marke und können wir die Kunden auch da abholen, wo sie sind. Das ist wichtig und da auch ganz wichtig, um zu schauen, ja, tatsächlich sich nicht selber irgendwie zu verlieren oder etwas zu machen, was unglaubwürdig ist. Das ist eigentlich, was eine Marke langfristig ja, erfolgreich macht und erfolgreich machen kann.
Ganz herzlichen Dank, lieber Lars, für diese tiefen Einblicke in die Marke Jack Wolfskin.
Vielen Dank, Peter, dass ich dabei sein durfte.
Das war Lars Lengler-Greif, Director Consumer Centricity bei Jack Wolfskin. Mehr zu Lars findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, lass doch eine positive Bewertung bei Apple, Spotify, Amazon Music oder YouTube da. Und abonniere CX Talks, damit du keine Folge in Zukunft verpasst. Ich bin alle 14 Tage für dich mit neuen Inhalten da. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.